Im Studium der messianischen Stellen im Alten Testament, die auf Jesus Christus prophetisch hinweisen, auf sein erstes Kommen, sind wir zu Jesaja 53 gekommen. Wir haben erst damit begonnen und fahren nun heute in die Tiefe gehend weiter. Wir lesen zu Beginn Jesaja 52. Da beginnt eigentlich dieses große Kapitel über den leidenden Messias. 52 Vers 13 bis zum Schluss von Kapitel 53. Darf ich jemanden bitten? Ja.
Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Ebenso wird er viele Nationen besprengen, über ihn werden Könige ihren Mund schließen. Denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war, und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Aus Drangsal und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer wird über sein Geschlecht nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen. Er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen, und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan.
Danke. Dieses Kapitel ist ja ein Schlüsselkapitel für Juden, die sich bekehren. Man rechnet heute mit etwa 400.000 bis 500.000 bekehrten Juden weltweit. In Israel selber sind es zwischen 10.000 und 20.000. Also die meisten sind in der Diaspora, in der Zerstreuung. Und wenn man die befragt, einzeln, dann stellt man fest, für die meisten war dieses Kapitel ein Schlüsselkapitel, um zum Glauben zu kommen. Man nennt es das schlechte Gewissen des Judentums. Es wird nie gelesen in der Synagoge. Und das lässt sich gut nachweisen, denn es gibt ja ein weltweit gültiges Verzeichnis, die Haftara, in dem alle Abschnitte, die in der Sabbatlesung durch das ganze Jahr hindurch gelesen werden, verzeichnet sind. Da kommt man immer in einem Jahr durch alle 5 Bücher Mose durch, und an jedem Schabbat sind bestimmte Abschnitte aus den Propheten vorgesehen. Da kommt man nie durch das ganze Alte Testament hindurch. Und da kann man sehen, Jesaja 53 ist nicht in der Haftara-Lesung enthalten. Das heißt, der Durchschnittsjude, der zu Hause kein Bibelstudium betreibt, kommt eigentlich so nie zu diesem Kapitel. Aber wenn er konfrontiert wird mit diesem Kapitel, dann löst das Gewaltiges aus. Und so sind eben viele, gerade mit Hilfe dieses Kapitels, zur Überzeugung gekommen, Jesus Christus ist der Messias. In ihm hat sich das genau so erfüllt, das, was Jesaja über 700 vor Christus so aufgeschrieben hat. Und was wichtig ist, es gibt manche Leute, die denken, ja, das ist einfach eine christliche Interpretation, dass man dieses Kapitel nachträglich eben auf Jesus Christus interpretiert. Aber wir können das sehr eindrücklich bis ins antike Judentum zurückzeigen. Im Judentum war die Überzeugung allgemein verbreitet in der Antike, dass dieses Kapitel vom Messias spricht. Dazu ein Beispiel aus dem Kommentar Midrash Tanchuma, wohl etwa aus dem 9. Jahrhundert, also aus dem Mittelalter. Da steht zu Jesaja 53, zu diesem Satz in Kapitel 52, 13: Siehe, mein Knecht wird klug handeln. Dies ist der König Messias, welcher hoch und erhöht und sehr erhaben ist, erhabener als Abraham, erhöht über Moses, höher als die dienenden Engel. Wenn wir vielleicht nochmals den Vers 13 lesen, liest das jemand bitte? 52, 13.
Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein.
Jawohl. Also diese drei Wörter, erhoben, erhöht, erhaben, werden hier ausgelegt. Sehr erhaben bedeutet erhabener als Abraham, erhöht über Moses, höher als die dienenden Engel. Das erinnert sofort an Hebräer 1 im Neuen Testament, wo von dem Messias genau das gesagt wird, dass er erhaben ist über alle und auch erhabener als die Engel. Dann ein anderes wichtiges Zitat von Rabbi Al-Shesh aus dem 16. Jahrhundert. Ich habe ja letztes Mal erklärt, im Mittelalter haben Rabbiner wie Rashi und Abravanel haben die bis dahin übliche Interpretation geändert. Sie haben gesagt, um eben die missionarischen Versuche an Juden abzuwehren, haben sie gesagt, nein, dieses Kapitel sollten wir nicht mehr auf den Messias beziehen, sondern auf das Volk Israel. Dieser leidende Knecht sei das Volk Israel, das so viel gelitten hat in der Vergangenheit. Aber eben noch Rabbi Al-Shesh im 16. Jahrhundert sagte über Jesaja 53, unsere alten Rabbinen haben auf das Zeugnis der Tradition hin angenommen, dass hier die Rede vom König Messias sei, Melech Mashiach auf Hebräisch. Daraus nehmen auch wir ihnen folgend an, dass für das Subjekt dieser Weissagung David, das ist der Messias, gehalten werden müsse, wie dies offenbar ist. Also sieht man die Klarheit der Gedanken, die Klarheit der Überzeugung, es geht hier um den Messias. In einer der ältesten Übersetzungen des Alten Testaments, in dem Targum Ben Uziel zu den Propheten, das ist eine aramäische Übersetzung der Propheten, da findet man oft nicht nur eine wörtliche Übersetzung, sondern interpretierende Zusätze. Und hier bei "Siehe mein Knecht" wird in den Text eingesetzt "Siehe mein Knecht Meschicha". Das ist aramäisch für der Messias. Also auch da ist es ganz klar. Und dieser Kommentar ist in allen Rabbinerbibeln drin. Die typischen Rabbinerbibeln in mehreren Bänden umfassen den ganzen Text des Alten Testaments in den größten Buchstaben im Druck. Und dann daneben in kleinerem Druck die aramäischen verschiedenen Übersetzungen. Targum Onkelos, eben Targum Jonathan ben Uziel und so weiter. Und dann darunter die Kommentare aus dem Mittelalter, also wie Rashi, Abravanel und so weiter. Und je nachdem, wie wichtig oder wie weniger wichtig ein Kommentator ist, desto kleiner ist die Schrift. Also hat man also auf einer Seite eine Fülle von Grundtext, mehrere Übersetzungen oder mindestens eine Übersetzung in Aramäisch, aber bei den fünf Büchern Moses sind es gerade mehrere, und dann verschiedene Kommentare. Also, und in jeder Rabbinerbibel steht da in der aramäischen Übersetzung "Siehe mein Knecht, der Messias". Und wir haben letztes Mal schon gesehen, dieser erste Vers in diesem Knecht, in dem Gedicht über den Gottesknecht, zeigt zuerst den Sieg, das Endziel, bevor dann die erschütternden Leiden des Messias beschrieben werden. Er wird erhoben, ein Hinweis auf die Auferstehung am dritten Tag. Er wird erhöht werden, ein Hinweis auf die Himmelfahrt 40 Tage später. Und er wird sehr hoch sein, ein Hinweis auf sein Sitzen zu Rechten Gottes, so wie das auch schon in Psalm 110 verheißen worden war. Und jetzt kommen wir zu den Leiden. Liest jemand nochmals Vers 14?
Gleich wie sich viele über dich entsetzten, so sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes, und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder.
Ja, bis dahin. Also hier geht es um die Entstellung des Messias durch die Misshandlung, die ihm angetan werden sollte. Und zwar ist es ein bisschen schwierig zu übersetzen. Ganz wörtlich würde nämlich hier stehen, dass sein Aussehen, das heißt entstellt war sein Aussehen, mehr als irgendeines Mannes, seine Gestalt mehr als der Menschenkinder. Eigentlich steht im Hebräischen weg von den Menschenkindern. Das heißt, sein Aussehen war nicht mehr menschenähnlich. So entstellt. Also weg von dem eines Mannes und seine Gestalt, weg von der Menschenkinder. Schlagen wir auf in Johannes 19. Es fällt dir auf, in den Berichten der Evangelien, da wird diese Brutalität, die die Soldaten vor und auch während der Kreuzigung gegenüber dem Herrn ausgeübt haben, diese Brutalität wird nur sehr knapp beschrieben und nicht irgendwie breit ausgeführt. Auch da beeindruckt es in Johannes 19, Vers 1. Liest jemand?
Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Kriegsknechte flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie ihm auf das Haupt und legten ihm einen Purpurmantel an.
Jawohl. Also ganz knapp und kurz wird beschrieben, ließ ihn geißeln. Aber natürlich damals wusste jedermann, was das bedeutete. Die römische Geißelung, das wurde ausgeführt durch einen Soldaten, der war so eine Art Bodybuilder. Und der hatte nicht nur einfach eine Geißel, sondern an den Enden der Geißeln, da befanden sich Widerhaken oder spitzene metallene Stücke. Dadurch wurde der gesamte Rücken des Gegeißelten aufgerissen und in eine blutige Masse verwandelt. Und dann verstehen wir, was das bedeutet, wie es hier steht, gleich wie sich viele über dich entsetzt haben. So entstellt war sein Aussehen, mehr als irgendeines Mannes, und seine Gestalt mehr als der Menschenkinder. Wenn wir dazu noch einen Vers aufschlagen in Psalm 100, da hören wir in Vers 3 die Stimme des Erlösers. Liest jemand?
Auf meinem Rücken haben die Pflüger gepflügt und ihre Furchen langgezogen.
Ja, da wird es dichterisch ausgedrückt, was diese Geißelung bedeuten sollte. Wie Pflüger, die ihre Furchen durch den Acker gezogen haben, so hat man den Herrn misshandelt. Und auch wieder auffällig, die Evangelien beschreiben auch nicht im Detail, wie das war mit dieser Dornenkrone, aber natürlich jeder in Israel weiß, wie diese Dornen sein können, mehrere Zentimeter lang. Und wenn man eine solche Krone aufsetzt, durchsticht sie ja die Haut an unzähligen Stellen, lässt das Blut in Rinnsalen runterfließen, es verfilzt sich mit dem Haar und ergibt eine furchtbare Erscheinung. Aber da im Alten Testament wird das so mehr als 700 Jahre im Voraus beschrieben. Und die Reaktion der Menschen werde sein, viele werden sich über ihn entsetzen. Und wir sehen das auch sehr eindrücklich, als der Herr dann mit dem Kreuz nach Golgatha geführt wurde. Schlagen wir kurz auf, Lukas 24. Ich meine natürlich 23. In Johannes 13, sage ich nur gerade zur Ergänzung, steht, dass der Herr sein Kreuz tragend hinausging, aus dem Stadttor hinaus. Und da ist es wichtig zu wissen, damals, wenn das Kreuz getragen wurde, da bedeutet das Wort Kreuz nur den Querbalken. Also der Verurteilte trug nicht ein ganzes Kreuz. Die Soldaten setzten am Hinrichtungsort einen Stamm ein, in den Boden. Und der Querbalken, der wurde dann dem Verurteilten auferlegt. Und auch der wird im Griechischen Stauros genannt. Also Stauros kann das ganze Kreuz meinen, es kann auch nur einen Pfahl meinen und es kann auch nur den Querbalken meinen. Aber der Kontext macht klar, wenn es heißt, dass der Herr sein Kreuz trug und hinausging, dann war das der Querbalken. Und damit wäre auch der Beweis geliefert. Es gibt ja Irrlehrer, die behaupten, das Kreuz Jesu sei kein Kreuz, sondern ein Pfahl gewesen. Kann man sehr schön widerlegen. Das war theoretisch, hätte es ein Pfahl sein können, aber im Fall des Herrn war es eben ein Kreuz. Und jetzt Lukas 23, Vers 26, liest jemand?
Und als sie ihn wegführten, ergriffen sie einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, und legten das Kreuz auf ihn, damit er es Jesus nachtrug.
Ja, wir müssen uns vorstellen, also der Rücken war in eine fleischige Masse verwandelt worden und der Herr musste auf dem Rücken dieses Holz tragen. Und das hat er einen Weg weit getan. Und dann, als dieser Simon da vorbeikam, musste er ablösen und ihm wurde dieses Patibulum, im Lateinischen gibt es ein Wort für den Querbalken, das ganz spezifisch ist. Also das Patibulum wurde ihm aufgelegt. Weiter, um es Jesu nachzutragen. Dann weiter.
Es folgte ihm aber eine große Menge Volks und Frauen, die wehklagten und ihn bejammerten. Jesus wandte sich aber zu ihnen und sprach: Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe, Tage kommen, an denen man sagen wird: Glückselig die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren und die Brüste, die nicht gestillt haben. Dann werden sie anfangen, zu den Bergen zu sagen: Fallt auf uns, und zu den Hügeln: Bedeckt uns. Denn wenn man dies tut an dem grünen Holz, was wird dann dem Dürren geschehen? Es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm hingerichtet zu werden.
Noch ein Vers.
Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken.
Ja, also jetzt sehen wir hier genau das, wie diese Menschenmassen entsetzt waren, als sie ihn gesehen haben. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen. Und sie, Frauen, beklagten und bejammerten ihn. Und der Herr spricht dann noch mit ihnen und sagt, sie sollten eigentlich besser über ihre eigenen Kinder jammern. Und da deutet der Herr an, diese Katastrophe, die kommen würde über Jerusalem, als Gericht Gottes über die Verwerfung des Messias. Und tatsächlich im Jahr 70 haben die Römer dann ganz Jerusalem zusammengeschlagen. Und das betraf dann eben die Kindergeneration. Er sagt, da wird man dann sagen, glückselig, die nicht geboren haben. Und so war das also eben knappe 40 Jahre später kam diese Zerstörung Jerusalems und da kamen mehr als 1 Million Menschen ums Leben. Und die Römer haben auch unzählige Juden dann rund um Jerusalem gekreuzigt und gegen 100.000 wurden dann in die Kriegsgefangenschaft abgeführt. Und der Herr sagt, wenn man dies an dem grünen Holz tut, was wird geschehen an dem dürren? Er war das grüne Holz. Und all die, die eben keine lebendige Beziehung zu Gott hatten, all die Menschen vergleicht er mit dürrem Holz. Was wird mit denen geschehen? Und weiter sehen wir auch wieder, wie die Evangelisten nur ganz knapp das Nötigste sagen, ohne unnötig auszumalen, und sie kreuzigten ihn da selbst. Es wird nicht beschrieben, wie das gegangen ist. Das kann man sich auch gar nicht vorstellen. Die meisten Menschen würden das ja heute gar nicht ertragen. Die Schreie der Gekreuzigten würden die meisten gar nicht ertragen. Und auch da wieder, wie wurde der Herr gekreuzigt? Die Römer haben das verschieden gemacht. Es konnte ja sein, dass jemand mit Stricken gebunden wurde. Aber im Fall des Herrn wissen wir, dass da genagelt wurde. Und zwar, woher wissen wir das? Ja, in Johannes 20 sehen wir, wie der Herr dann die Wundmale in den Händen und in den Füßen, also die Wundmale der Nägel, zeigt. Genau. Und zwar, das haben wir in anderem Zusammenhang auch schon besprochen, heute wissen wir genau, wie die Römer das getan haben. Bis vor einigen Jahren hatte man ja nie einen Überreste von Gekreuzigten gefunden. Denn normalerweise wurden die Gekreuzigten verbrannt und so entsorgt. Aber es eine Ausnahme vor einigen Jahren bei Straßenarbeiten in Jerusalem hat man eine Höhle angegraben und da kamen sehr viele Ossuarien zum Vorschein. Das sind so kleine Steinboxen, in die man die Knochen der Toten legte. Also zuerst hat man ja die Toten jeweils ausgelegt auf einer Steinbank, ein Jahr lang. Und sobald dann alles Fleisch verwest war, hat man die Knochen gesammelt und in ein solches Ossuarium zum Zweitbegräbnis eingelegt. Und diese Ossuarien wurden in den Grabkammern jeweils in kleine Nischen hineingefügt. So konnte man in einer kleinen Grabhöhle eine ganze Familie beerdigen. Ja, aber im Fall eben von dieser Ausnahme war nun Folgendes. Der wurde tatsächlich normal bestattet. Man hat die Knochen von einem Hans gefunden. Denn auf dem Ossuarium stand sein Name Jochanan, hebräisch Hans, ja. Und da hat man beim Fersenknochen noch den Nagel drin gefunden. Etwa ein 10 cm langer Nagel. Den hat man also nicht mehr aus dem Fersen rausgezogen. Daran befanden sich kleine Resten von Ölbaumholz, Olivenholz. Also das ließ einen Schluss zu, dass dieser Mann an einem Ölbaumholz gekreuzigt worden war. Und was noch auffällig war, beide Unterschenkel waren gebrochen. Und das erinnert uns natürlich an Johannes 19, an diesem Freitag. Abend wollten ja die führenden Juden, dass die Gekreuzigten noch vor Schabbatbeginn abgenommen werden. Weil es in der Tora heißt, dass man Gehängte nicht über Nacht hängen lassen sollte. Und so, weil es ein Festtag war, hatten sie bei Pilatus angefragt, ob sie die Gekreuzigten vorher runterholen könnten. Da hat er zugesagt, und dann musste man eben den Tod beschleunigen. Denn Kreuzigung konnte unter Umständen bis 14 Tage gehen. Also das ist das Extremste. Aber er hat dazu gesagt, und wir lesen in Johannes 19, wie Soldaten zu den Kriminellen Mitgekreuzigten kamen und sie haben ihnen mit Hammerschlägen die Schenkel zerbrochen. Und dadurch konnten sie nicht mehr länger auf ihren Nägeln abstehen, um Luft zu holen. Und innerhalb von etwa 3 Minuten sind dann die versteckt. Und dann lesen wir in Johannes 19, als dann die Soldaten zum Herrn kamen, stellten sie fest, er war schon tot. Und darum haben sie ihm die Knochen nicht gebrochen. Wie das eben auch vorausgesagt war im Psalm 34, Vers 20, kein Knoche wird an ihm gebrochen werden. Gott ließ keine weitere Schändung mehr zu. Und darum lesen wir hier in Jesaja 53, Vers 9, liest uns das jemand vor, bitte.
Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war.
Also das vorgesehen war das Grab der Gesetzlosen, der Reschaim. Das sind die Rebellischen, die Gesetzesbrecher, das bedeutet dieses Wort, die sich gegen Gott auflehnen. Und das wäre die Verbrennung gewesen. Aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod. Lukas 23 berichtet uns, wie Josef von Arimathia, einer der höchsten Priester im Tempel von Jerusalem, der stellte sein eigenes Grab zur Verfügung. Wir können das kurz aufschlagen. Lukas 23. Ab Vers 50. Ja, liest jemand wieder vor.
Und siehe, ein Mann mit Namen Josef, der ein Ratsherr war, ein guter und gerechter Mann. Dieser hatte nicht eingewilligt in ihren Rat und ihre Tat. Von Arimathea, einer Stadt der Juden, der das Reich Gottes erwartete. Dieser ging hin zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Und als er ihn abgenommen hatte, wickelte er ihn in ein Leinentuch und legte ihn in eine felsengehauene Gruft, worin noch nie jemand gelegen hatte.
Jawohl. Also dieser Josef von Arimathia hatte sich zu Lebzeiten mit seinem eigenen Tod auseinandergesetzt. Darum hatte er sein Felsengrab schon bereitgestellt. Das ist eigentlich auch noch ein interessanter Gedanke. In unserer Gesellschaft wird ja das Sterben so verdrängt wie nur irgend möglich. Und da sehen wir, das war also offensichtlich nicht unüblich, dass man zu Lebzeiten sein eigenes Grab schon bereitstellte. Also der hat sich mit der Frage, was ist nach dem Tod, zu Lebzeiten ganz klar auseinandergesetzt. Und nun steht hier, er war ein Ratsherr. Wir sehen zwischendurch, war noch eine Frage?
Eine Frage, und zwar heißt es in der Lutherbibel, bei dem Vers 9, und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen,
ja,
bei Übeltätern. Aber Josef von Arimathäa war doch kein Gottloser.
Nein, man hat, also die Bestimmung wäre gewesen, dass er das Grab eines Gottlosen bekäme. Das wäre die Verbrennung.
Ja.
Aber, sagt der Bibeltext, bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod. Also Gott ließ das nicht zu, dass die Bestimmung mit diesem entwürdigenden Ende hätte durchgeführt werden können. Und so wurde eben das Reich, das Grab eines Reichen zur Verfügung gestellt. Und die Begründung ist, weil er kein Unrecht begangen hat. Gott ließ das nicht zu, dass er das Grab eines Gottlosen bekam. Er musste das Grab eines Reichen bekommen. Das war eben das Grab des Reichen Josef von Arimathia. Ist es so klar?
Ja, ja.
Ja.
Die Luther-Übersetzung ist nicht ganz gut.
Lesen Sie nochmals.
Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist.
Ach so, ja, das ist ja effektiv, da fehlt etwas. Aber der hebräische Text ist ganz klar. Also man hat sein Grab bei Gesetzlosen bestimmt. Das war der Vorsatz. Aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod. Ja. Danke für den Hinweis. Ja, also ich habe die alte Elberfelder zitiert und die ist wirklich ganz, ganz, ganz genau nach dem hebräischen Grundtext. Nun, wir haben gelesen von Josef, ein Ratsherr. Was bedeutet dieser Titel Ratsherr? Ich höre es nicht.
Ein Mitglied des Hohen Rates.
Ein Mitglied des Hohen Rates? Nein, das könnte man eben denken. Zum Beispiel in Johannes 3 von Nikodemus heißt es, er war ein Oberster. Und dieses Wort Archon, das war ein typischer Ausdruck für ein Mitglied des höchsten Gerichtshofes von Israel. Unter der Leitung des Hohen Priesters gab es 70 Richter. Also im Ganzen 71. Der Hohe Priester war der oberste Richter. Aber der Begriff Ratsherr hier ist ein spezieller Ausdruck. Kommt im Neuen Testament nur hier vor. Und im Talmud, der Talmud ist ja aramäisch und hebräisch, dort gibt es im Hebräischen ein Wort, das genau nach diesem griechischen Wort Ratsherr gebildet ist. Eigentlich ein Fremdwort im Hebräischen. Und dieses Wort Ratsherr bezeichnet eine Gruppe von 14 Priestern. Die 14 höchsten Priester nach dem Hohen Priester. Das war ein spezieller Priesterrat. Im Tempel zur Zeit Jesu gab es sogar einen speziellen Zugang von Süden her in den innersten Vorhof und der hieß die Kammer der Ratsleute. Das war also Zusammenkunftsraum im Bereich des, also gerade beim innersten Vorhof, da kamen diese 14 Ratsleute zusammen. Mit anderen Worten, Josef von Arimathea war also einer der höchsten Priester Israels, gerade unterhalb des hohen Priesters. Und er war zuerst ein versteckter Jünger Jesu und schließlich wurde er da endlich mutig, trat aus dieser Verborgenheit heraus und stellte sein Grab dem Herrn zur Verfügung. Und so wurde Jesaja 53,9 erfüllt. Ja, gehen wir weiter in Kapitel 52, Vers 15. Liest nochmals jemand Vers 15.
Ebenso wird er viele Nationen besprengen. Über ihn werden Könige ihren Mund schließen. Denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war. Und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen.
Ja, also eigentlich ist das ja ein Satzteil. Das Ganze beginnt ja in Vers 14. Gleich wie sich viele über dich entsetzt haben. Und dann kommt eben dieser Einschub, so entstellt war er, nicht mehr menschenähnlich. Und dann, ebenso wird er viele Nationen in Staunen setzen. Also so wie er viele zum Entsetzen gebracht hat, so wird er viele zum Staunen bringen. Das hebräische Wort hier könnte theoretisch nach Wörterbuch auch heißen besprengen. Die Person, die vorhin gelesen hat, hat das auch so in der Übersetzung gehabt. Aber sinngemäß ist vom Textzusammenhang ist es besser eben in Staunen versetzen. Und das ist auch dann der Kontrast. So wie sich viele entsetzt haben, so wird er viele in Staunen versetzen. Also ebenso wird er viele Nationen in Staunen versetzen. Über ihn werden Könige ihren Mund verschließen. Nun, hier werden die Völker dieser Welt ins Visier des Propheten gerückt. Hier wird gesagt, dass viele Nationen werden einmal erfahren von dieser Misshandlung des Messias. Und wenn wir dann so zurückblicken von 2011, können wir sagen, ja tatsächlich. Ab dem ersten Jahrhundert wurde die Botschaft von Jesus Christus ausgebreitet und hat im Lauf der Jahrhunderte und jetzt Jahrtausende tatsächlich alle Nationen der Welt erreicht. Und Millionen von Nichtjuden haben diese Botschaft gehört von dem misshandelten Messias, der für unsere Sünden leiden sollte. Und eben hier wird sogar gesagt, viele Könige werden ihren Mund verschließen, wenn sie das hören, also von Ehrfurcht ergriffen, nicht wahr? Und wir sehen, wie das begonnen hat. Wo sehen wir im Neuen Testament schon einen ersten König, der mit der Botschaft des Evangeliums konfrontiert wurde?
König Agrippa.
Wie? Agrippa. König Agrippa, der Apostel Paulus, hat ja als Angeklagter eine evangelistische Rede gehalten. Apostelgeschichte 26. Und dann später kam der Apostel Paulus vor den Kaiser von Rom. Er war ja zwei volle Jahre in Gefangenschaft. So endet die Apostelgeschichte. Und dann kam er vor den Kaiser und konnte dort das Evangelium bezeugen. Welcher Kaiser war das? Das war Kaiser Nero. Also der hat direkt von dem Apostel Paulus die Botschaft gehört. Aber eben das ist die Anfangszeit, aber wenn wir denken, das ging durch alle Jahrhunderte hindurch und unzählige Könige und eben unzählige Menschen aus den Nationen, Millionen haben diese Botschaft gehört und wurden in Staunen versetzt. Denn das Evangelium ist wirklich etwas, das ist gar nicht menschengemäß. Es gibt keine Religion, die irgendwie eine Ähnlichkeit hätte zu dieser Botschaft. Dass Gott von oben zu uns kommt, um stellvertretend für unsere Sünden zu leiden, als Mensch am Kreuz, um dann wieder aufzuerstehen, das ist ohne Parallele. Also man sieht, das ist ein Gedanke, der wäre den Menschen auch gar nicht in den Sinn gekommen, das zu erfinden. Sonst gäbe es doch irgendwo, in allen möglichen Religionen sieht man so viele Parallelen. Aber zum Evangelium gibt es keine Parallele. Das ist absolut einzigartig. Und Millionen haben darüber gestaunt. Und dann wird er weiter gesagt, denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war. Und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Also sie werden eine Botschaft wahrnehmen. Der Apostel Paulus sagt zum Beispiel den Galatern, er hätte ihnen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt. Galater 3. Und da hat sich erfüllt, denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war. Durch diese anschauliche Predigt. Und eben hören, was sie sonst noch nie gehört hatten. Als Georg Friedrich Händel den Messias komponiert hatte, wurde das ja zum ersten Mal in London aufgeführt. Und als der Chor und das Orchester das Halleluja aufführten, da stand King George spontan auf, der König, aus Ehrfurcht. Und dann standen alle Leute auf. Und so ist es heute üblich, also bei uns weniger, aber in der englischsprachigen Welt ist das üblich, immer wenn der Messias von Händel aufgeführt wird, beim Halleluja stehen alle Zuhörer auf. Und zwar eben so, wie das der König damals gemacht hat, aus Ehrfurcht. Ja, daran habe ich gedacht, eben in Verbindung mit der Aussage, über ihn werden Könige ihren Mund verschließen. Staunen über diese Botschaft des Messias. Ja, dann gehen wir weiter zu Kapitel 53, Vers 1. Lesen wir nochmals.
Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden?
Ja, jetzt erstaunt, ist der Prophet von Staunen erfüllt, warum eigentlich dieser Botschaft so wenig Glauben geschenkt wird. Nicht wahr? Vorhin sagt er, viele Nationen werden in Staunen gesetzt werden. Und dann sagt er, wer hat unsere Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Und in den weiteren Versen beschreibt der Prophet, wie sein eigenes Volk dem Messias mit Ablehnung begegnet. Also in dieser Frage geht es um den Unglauben im jüdischen Volk gegenüber dem Messias. Wenn wir das aufschlagen im Johannesevangelium, da wird nämlich genau diese Stelle zitiert von dem Apostel Johannes. Wir lesen Johannes 12, 37 bis 41.
Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, das er gesprochen hat: Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden?
Jawohl. Also hier sagt Johannes, obwohl Jesus Christus sich so deutlich als Messias beglaubigt hat, durch all die Zeichen und Wunder, die die Propheten angekündigt hatten und die er in seinem Leben vollbracht hatte, glaubten so wenig an ihn. Und als Beleg dafür kommt jetzt Jesaja 53,1. Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Also Jesaja 53,1 zeigt das Erstaunliche des Unglaubens im jüdischen Volk, während Vers 15 zeigt das Erstaunliche, wie viele Millionen unter den nichtjüdischen Völkern den Messias erkennen werden. Und genau das ist gekommen. Wenn wir zurückblicken, 2000 Jahre Missionsgeschichte, dann sehen wir, tatsächlich Millionen von Menschen haben eine ganz bewusste Hinwendung zu Jesus Christus gemacht, ihre persönliche Schuld, Gott bekannt im Gebet und Jesus Christus als Retter, der für sie stellvertretend gestorben ist, angenommen. Aber durch die Jahrhunderte hindurch waren das immer sehr, sehr wenige Juden, die zum Glauben an den Messias Jesus kamen. Und noch etwas in Johannes 12, wenn wir weiterlesen, Johannes 12, 39, gerade der nächste Vers.
Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesprochen, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Dies sprach Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah, von ihm redete.
Ja, das ist nun ein Zitat nicht mehr aus Jesaja 53, sondern aus Jesaja 6. Da, wo Jesaja die Herrlichkeit Gottes gesehen hatte. Und hier wird übrigens erklärt, Gottes Herrlichkeit, die er dort gesehen hat in Jesaja 6, er sah den Ewigen auf dem Thron, das war die Herrlichkeit Jesu. Also er hat den Sohn Gottes gesehen. In seiner Herrlichkeit, bevor er Mensch wurde. Nun, dort wird also gesagt, als Gericht würde eine Verblendung über das jüdische Volk kommen. Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt. Und so ist das die Erfüllung der Prophetie, dass durch die Jahrhunderte hindurch so wenig Juden zum Glauben kamen. Obwohl, sie wussten aus den rabbinischen Schriften, Jesaja 53 spricht vom Messias. Und Jesus von Nazareth hat genau das erfüllt, was in Jesaja 53 steht. Und es kamen trotzdem ganz wenige zum Glauben. Aber Millionen unter den Heiden, unter den nichtjüdischen Völkern. Nun, Jesaja 6 sagt, das ist ein Gericht. Aber dort in Jesaja 6, Vers 10, stellt dann der Prophet die Frage, wie lange, Herr, wie lange geht diese Verblendung? Und dann wird ihm gesagt, bis das Land entvölkert, entleert ist, bis die Städte verwüstet und zu Ruinen geworden sind. Und wenn noch ein Zehntel darin ist, dann wird auch dieser Zehntel noch vertilgt werden. Also, da wird die Antwort gegeben, solange wie das Land Israel von Juden entleert wird, solange wird diese Verstockung andauern. Und, nicht wahr, im Jahr 70 haben die Römer Jerusalem und den Tempel zerstört. Da sind gegen 100.000 in die Kriegsgefangenschaft gebracht worden. Und Hunderttausende sind damals geflohen aus dem Land. Die meisten damals in das Gebiet des heutigen Irak. Und auch dann im Krieg 132, 135 sind nochmals Hunderttausende von Juden geflohen ins Ausland. Und dieser Prozess der Entvölkerung ging durch die Jahrhunderte hindurch weiter. Als dann im 7. Jahrhundert die Muslime kamen, kurz nach dem Tod von Muhammad, kamen sie aus dem heutigen Saudi-Arabien ins Land der Bibel, haben Jerusalem erobert und da kamen in der Folge die Juden schwer unter Druck. Der Judenhass ist ja im Koran verankert. Und durch diesen islamischen Druck gingen immer mehr Juden weg. Und so wurden die Juden weltweit unter alle fünf Kontinente zerstreut, wie das vorausgesagt ist in 5. Mose 28, Vers 64. Von einem Ende der Erde zerstreut bis zum anderen Ende der Erde. Aber es blieb immer ein Überrest im Land. Es ging aber immer weiter zurück. Der tiefste Punkt war erreicht 1800. Da gab es noch etwa 5000 Juden im Land. Und danach stieg das wieder etwas an. Und 1882 kam dann die erste Einwanderungswelle, dann 1904 die zweite und so weiter. Und jetzt sind über 3 Millionen aus aller Welt zurückgekehrt. Und tatsächlich, im 19. Jahrhundert kam die Wende in der Judenmission. Noch nie in den früheren Jahrhunderten, in den Jahrhunderten davor, haben sich so viele Juden bekehrt wie im 19. Jahrhundert. Und nicht nur so, könnte man sagen, randständig oder so, sondern auch Rabbiner haben sich bekehrt. Und das hat sich eben so gehalten bis heute. Und darum habe ich ja eingangs schon gesagt, heute gibt es etwa eine 500.000 Juden, die glauben, dass Jesus der Messias ist. Und so ist also die Wende gekommen. Diese Verblendung war, solange das Land entvölkert wurde und sobald die jüdische Zahl wieder größer werden sollte, ab dem 19. Jahrhundert, dort kam die Wende. Und wenn man das so prozentual umrechnet, könnte man sogar zum Schluss kommen und sagen, heute ist es für einen Juden einfacher, sich zu bekehren, als für einen Deutschen oder für einen Schweizer. Ja, also das Ganze dreht sich heute. Aber 2000 Jahre lang war das anders. Und da ist es vielleicht auch noch gut zu wissen, Luther, als er diese Erweckung erlebt hatte ab dem 31. Oktober 1517, als die Reformation losging, da hat er sich gesagt, jetzt werden sich auch die Juden bekehren. In Europa. Nicht wahr? Tausende von Mönchen und Nonnen sind aus den Klostern hinausgegangen und haben die Gnade Gottes erkannt und haben Frieden mit Gott gefunden, jetzt werden sich die Juden bekehren. Und er hatte ein echtes Anliegen der Judenmission, aber da geschah nichts. Und dann hat der Mann sich so verbittert und das erklärt, warum er sich eben der späte Luther sich so ungehörig und schlimm ausgedrückt hat gegen die Juden, als ein verstocktes Volk. Das erklärt sich aus einem Unverständnis, wie ist das möglich? Jetzt erleben wir in Europa eine solche Erweckung, die Menschen kehren zur Bibel zurück, aber die Juden wollen nicht. Er musste warten. Das 19. Jahrhundert brachte die Wende. Ja, dann machen wir an dieser Stelle 20 Minuten Pause. Wir haben also gesehen, in Jesaja 52, Vers 15 wird das Wunder der Nationen vorgestellt, die positiv reagieren sollten auf die Botschaft des leidenden Messias. Viele Nationen, die in Staunen versetzt werden und sogar deren Könige werden den Mund verschließen, weil sie eine völlig unerwartete Botschaft vernehmen werden. Dann haben wir in 53,1 den Unglauben der Masse des auserwählten Volkes gefunden. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Und nun wird der Messias beschrieben, wie er erscheinen würde in Niedrigkeit. Liest jemand weiter, und er ist?
Und er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten.
Jawohl. Also hier wird nun diese Ablehnung des eigenen Volkes zum Ausdruck gebracht. Als wir ihn sahen, das Wir bezieht sich auf das jüdische Volk, da hatte er kein Ansehen, dass wir seiner begehrt hätten. Aber wie soll der Messias da aufwachsen? Er wird verglichen mit ja, ich höre es aber nicht ganz deutlich. Ja, mit einem Trieb oder Reis und mit einem Wurzelspross. Ja, genau. Das ist ein sehr überraschender Kontrast, nicht wahr? Aus dürrem Erdreich sollte eigentlich, erwarte man nicht, dass
eine Weltreligion entsteht.
Ja, und das Grün Treibende, ja? Aber so war das eben. Der Herr Jesus ist aufgewachsen in Nazareth, aber in einem Judentum, das sehr stark von Äußerlichkeit und toter Gesetzesreligion gekennzeichnet war. Wenn wir bedenken, wie der Herr das Pharisäertum zu seiner Zeit aufdeckt, mit sehr viel, in dem sehr viel Heuchelei da war, das entspricht diesem dürren Erdreich. Aber in diesem ungünstigen Umfeld, da ist er aufgewachsen. Wir haben ja schon gesehen in Lukas 23, der Herr vergleicht sich mit dem grünen Holz. Wenn man dies an dem grünen Holz tut, was wird an den Dürren geschehen? Und da wird er eben verglichen mit Wurzelspross, mit einem Trieb, der aufschießt, aber wichtig, ich habe in meiner Bibel das besonders gekennzeichnet, wie ein Trieb vor ihm aufschoss. Also in Gemeinschaft mit Gott. Und das sehen wir so schön in Lukas. Lukas 2, das ist ja das einzige Evangelium, das so ausführlich über die Kindheit, Geburt, Kindheit und Jugend spricht. Lukas betont eben am meisten die Menschheit Jesu. Und das ist bedeutsam, dass er als Arzt eben dieses Evangelium geschrieben hat. Lesen wir Lukas 2, Vers 40, 39 und 40.
Und als sie alles vollendet hatten, nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie nach Galiläa zurück in ihre Stadt Nazareth. Das Kind aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade war auf ihm.
Jawohl. Also der Herr Jesus war von Geburt an, von kleinster Kindheit an, in völliger Gemeinschaft mit dem Vater. Und so war Gottes Gnade in dieser einzigartigen Weise auf ihm. Und dann, ab Vers 41, wird über den 12-jährigen Jesus gesprochen, wie er im Tempel war und da inmitten der Lehrer in Israel sich befand. Wir wissen ganz genau, wo das im Tempel war, weil es üblich war im zweiten Tempel, dass an den Festtagen, am Schabbat und dann auch an den Festen wie Pessach, Schavuot und so weiter, da kamen die großen Lehrer des Sanhedrins, die ihren Sitz hatten in der südlichsten Halle, in der königlichen Säulenhalle, die kamen auf die Terrasse, die sich gerade südlich vom innersten Vorhof befand. Übrigens gerade vor einer dieser Türe, die ich schon erwähnt hatte, die in die Kammer der Ratsleute führte. Also vor der Kammer der Ratsleute, vor dem Tor der Erstgeborenen und so weiter, da war diese Terrasse. Und da durfte das Volk biblische Fragen stellen. Und die haben die Fragen beantwortet. Und hier in diesem Abschnitt finden wir den 12-jährigen Jesus inmitten der Lehrer. Aber dann steht, wie nicht nur wie er sie befragte, sondern wie sie ihn befragten. Die haben also realisiert, dieser 12-Jährige kennt die Tora wie kein anderer. Und plötzlich haben die begonnen, ihn zu befragen. Das war absolut unüblich. Also die größten Lehrer Israels befragen den 12-Jährigen. Und am Schluss von diesem Abschnitt lesen wir noch Vers 52.
Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen.
Jawohl. Das entspricht eben diesem Satz in Jesaja 53. Und er ist wie ein Reis oder wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen. Unter der Gnade Gottes, in der völligen Gemeinschaft mit dem Vater. Und ich möchte noch erinnern, wir haben früher mal Psalm 22 durchgearbeitet. Und in Psalm 22 sagt der Messias, von Mutterleibe an bist du mein Gott. Das könnte keiner von uns sagen. Denn man kann nur sagen, Gott ist mein Gott von dem Moment an, wo man eine persönliche Beziehung zu ihm hat. Aber der Herr Jesus musste sich nie bekehren. Und so konnte er sagen, von Mutterschoße an bist du mein Gott. Diese Gemeinschaft war da von allem Anfang an. Und dann haben wir bereits gelesen, er hatte keine Gestalt und keine Pracht, und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, dass wir seine begehrt hätten. Er erschien nicht so, wie die meisten das gehofft hätten. Die meisten erwarteten, der Messias wird als König kommen, und zwar machtvoll, so dass er das Joch der Römer, der fremden Besatzungsmacht, abwerfen würde, um Israel zu befreien. Und genau dieser Vorstellung entsprach der Herr überhaupt nicht. Er kam in Niedrigkeit, Schlichtheit, und darum wird hier ausgedrückt, wir hatten kein Gefallen an ihm. Das bedeutet also nicht, dass er als Mensch etwa nicht etwa hässlich ausgesehen hätte. Das ist überhaupt nicht so. Aber seine Erscheinung in Niedrigkeit und Schlichtheit, das war nicht das, was man erwartet hatte. Natürlich wusste man im Judentum, es gibt Stellen, die sprechen von dem herrschenden Messias, und es gibt auch Stellen, die sprechen über den leidenden Messias. Das war bekannt. Und darum hat sich auch im Judentum die Theorie entwickelt, es gäbe zwei Messias. Der Maschiach ben Josef, Messias Sohn des Josef, der leiden würde, so wie Josef litt. Und dann sprach man über Maschiach ben David, das ist der, der herrschen würde. Und man verstand, das sind zwei verschiedene Messias. Und natürlich wusste man von dem leidenden Messias, aber das interessierte die meisten eben nicht so. Sie sahen auch nicht die große Notwendigkeit der Sündenvergebung, wie das in Jesaja 53 eben so zentral vorgestellt wird. Sie sahen mehr die politischen Probleme. Es ist ja auch so heute. Und es war ja auch damals in der Zeit der 68er-Bewegung. Die Leute haben gemeint, die Probleme sind politischer Natur. Man muss einfach die Gesellschaft politisch umkrempeln, und dann bringen wir eine wunderbare Zukunft hin. Ja, aus dem ist nichts geworden. Weil das Problem eben nicht politisch ist. Politische Natur, sondern das Problem liegt in der Natur des Menschen. Das Grundproblem ist unsere Sündhaftigkeit. Und das muss zuerst gelöst werden. Aber schon damals, viele Menschen wollten nicht das als Grundproblem sehen, sondern sie sahen, die größte Wichtigkeit ist eine politische Befreiung. Und so hat man eben diesen Aspekt im Hintergrund gelassen, obwohl er bekannt war, und hat das Königtum betont. Und das führte dazu, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, dass wir seiner begehrt hätten. Jetzt liest jemand Vers 3, bitte.
Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet.
Hier heißt es verlassen von den Menschen. Aber die grammatikalische Form hier im Hebräischen ist sehr speziell. Es ist nicht das normale Wort für Menschen, das wäre Anashim. Aber hier ist der Plural Ishim gebraucht. Und Ishim meint speziell Männer von hohem Rang. Also dieser Vers weist darauf hin, dass besonders die führenden Leute ihn ablehnen würden. Also man könnte sinngemäß umschreiben, er war verachtet und verlassen von den hochgestellten Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Und wir sehen, dass die Ablehnung des Herrn Jesus in erster Linie kam von der Führerschaft. Und selbst noch vor Pilatus war es die Führerschaft, zusammen mit dem hohen Priester, die das Volk aufwiegelte, um die Kreuzigung von Pilatus zu verlangen. Und die Masse hat diesen Führern blind gehorcht, ist ihnen blind gefolgt. Aber das wird also hier speziell hervorgehoben, dass die Ablehnung ganz besonders von der führenden Schicht hier kommen würde. Jetzt Vers 4. Liest jemand?
Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt.
Ja, bis dahin. Dieser erste Satz in Vers 4 wird uns erläutert im Neuen Testament. Es geht ja hier nicht um Sünden, sondern steht hier, er hat unsere Leiden getragen. Unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Nicht wahr? Das müssen wir unterscheiden. Erst später in Vers 5 kommt, doch um unsere Übertretungen willen war er verwundet. Da geht es um unsere Sünden. Aber in Vers 4 geht es um unsere Leiden, Schmerzen. Schlagen wir auf in Matthäus 8. Da finden wir die Auslegung des Heiligen Geistes zu diesem Vers. Matthäus 8, Verse 16 und 17.
Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm, und er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte alle Kranken, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht: Er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen.
Ja, und das ist jetzt ein Jesaja-Zitat aus 53,4. Und hier wird erklärt, diese Prophetie hat sich nicht am Kreuz erfüllt, das Tragen der Krankheiten, sondern zu Lebzeiten. Und zwar darin, dass der Herr eben ein Mitgefühl für die Leidenden hatte und so innerlich eben das Leiden der Menschen mittrug. Das ist sehr wichtig, weil in der charismatischen Bewegung wird dieser Vers genommen als Beweis, Christus hätte am Kreuz nicht nur unsere Sünden getragen, sondern auch unsere Krankheiten. Und so wie er die Sünden weggetan hat und sie vergeben wurden, sei nun auch die Krankheit weg. Und darum sollten Christen gar nicht mehr krank sein. Und wenn sie eben doch krank sind, dann ist es, weil sie eben nicht auf das Lamm schauen und nicht glauben oder zu wenig glauben. Und da muss man sagen, das ist eine falsche Lehre. Die Bibel sagt, diese Stelle bezieht sich auf das Leben des Herrn und es bezieht sich nicht auf das Kreuz, sondern eben darauf, dass er die Leiden der Menschen, er hat sie mitgetragen. Er war zwar verachtet und abgelehnt und dadurch hat er gelitten, er war ein Mann der Schmerzen und verachtet, aber er selber hat dennoch die Nöte der kranken Menschen und eben ihre Krankheit so innerlich mitgetragen. Und lesen wir nochmals den zweiten Satz in Vers 4.
Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt.
Jawohl. Und dieser Ausdruck geschlagen oder bestraft ist sehr interessant. Es ist auf Hebräisch Nagua. Und dieser Ausdruck wird im Hebräischen speziell benutzt für jemanden, der durch Lepra geschlagen ist, als eine Strafe für sein sündiges Leben. Und das ist nun interessant im Talmud, das ist das wichtigste theologische Werk im Judentum nach der Bibel. Im Talmud Babli, im Traktat Sanhedrin 98b, wird die Frage gestellt, wie heißt der Messias? Was ist sein Name? Und da werden verschiedene Namen genannt und einer ist, er heißt Nagua, der Aussätzige, der Geschlagene. Und das kommt direkt aus Jesaja 53. Und damit kann man auch zeigen, im Talmud wird Jesaja 53 auf den Messias bezogen. Und der Name Nagua aus diesem Kapitel wird als Name des Messias bezeichnet. Wir meinten, das sei einer, der unter göttlicher Strafe steht, unter göttlichem Zorn, eben ein Volksverführer. ein Irrlehrer. Und das haben sie auch versucht, die führenden Leute zu belegen. Der Herr hat wiederholt am Sabbat Kranke geheilt. Und sie haben gesagt, das ist eine Verletzung des Schabbatgebotes. Und darum kann er nicht der Messias sein, denn er bricht die Tora, die ganz klar sagt in den 10 Geboten, dass man den Schabbat heiligen muss und an ihm nicht arbeiten darf. Aber das ist ein Problem ihrer engen Auslegung. Der Herr hat keine Mühe und keinen Krampf gehabt, um Menschen zu heilen. Er konnte einfach der Krankheit gebieten und die waren gesund. Er konnte die Hand auflegen und die waren gesund. Das war nicht ein Arbeiten. Aber in ihrer Engstirnigkeit haben sie das als Arbeit bewertet und damit als Bruch des Schabbatgebotes und folglich, er ist nicht der Messias, ist ein Verführer. Er steht unter göttlichem Zorn. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Und jetzt kommt hier die Einsicht, doch um unsere Übertretungen willen war er verwundet. Dort am Kreuz war er nicht, weil er dasselbe verschuldet hatte, sondern er war dort an dieser Stelle wegen uns. Und jetzt versteht man, jeder Jude, all diese Hunderttausenden, auch die heute zum Glauben gekommen sind, die können das so sagen. Eben, ich bin aufgewachsen und bin so belehrt worden von klein auf. Er war bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Ist übrigens in orthodoxen Kreisen ist es üblich, dass man den Namen Jesus gar nicht ausspricht. Also, dass man spricht von ihm, er. Aber gar nicht spricht, den Namen schon gar nicht auf die Zunge nimmt. Und wenn schon, dann wird gesagt Jeschu. Orthodoxe Juden sprechen nicht von Jeschua. Das ist ja der Name Jesus auf Hebräisch ausgesprochen, sondern Jeschu. Und das wird aufgefasst als eine Abkürzung. Das sind in der hebräischen Schrift sind das drei Buchstaben, Jud, Sch und Wav. U, das U wird angedeutet durch ein V. Und das wird als Abkürzung für einen Satz gesehen, Yemache Shmo U Zachar. Usichrono, so. Yemache Shmo Usichrono. Möge sein Name ausgelöscht werden und sein Gedächtnis. Ist ein Fluch. Also bewusst, wenn schon ein Name genannt wird, dann wird der Name als Fluch ausgesprochen. Jeschu. Das spricht genau dem. Und wir hielten ihn für bestraft. Als Nagua. Von Gott geschlagen und niedergebeugt. Und jetzt kommt die Erkenntnis, doch um unsere Übertretungen willen war er verwundet. Er war der Vollkommene, der Reine, der Sündlose. Aber er hat dieses Leiden am Kreuz auf sich genommen wegen unserer Schuld. Das bezieht sich jetzt auf das Kreuz. Und diese Stelle wird auch in 1. Petrus 2 von Petrus direkt auf die Kreuzesleiden des Herrn bezogen. Also wichtig, Vers 4. Wird in Matthäus erklärt, bezieht sich auf das Leben. Vers 5 und die weiteren Verse, 1. Petrus 2 sagt, das bezieht sich auf sein Tragen der Sünde an dem Holz, auf dem Kreuz. Doch um unsere Übertretungen willen war er verwundet, um unsere Missetaten willen zerschlagen.
Herr Roger, der Schlachter übersetzt hier, um unsere Übertretungen willen durchbohrt.
Ja, Chalal heißt sogar eine Grundbedeutung durchbohren und dann natürlich durch die Durchbohrung verwundet, ja, aber ist korrekt. Und es ist ja interessant, bei der Passafeier nimmt man ja immer ungesäuerte Brote, so ist es ja in der Tora vorgeschrieben, 2. Mose 12. Und was man aber im Judentum von alters her tut, die werden an unzähligen Stellen werden die durchstochen und dann haben sie längs so richtige Streifen, vertiefte Streifen. Man kann Leute fragen, die etwas davon verstehen, warum macht man das so? Das muss man einfach so machen. Das ist die Tradition, man muss es so machen. Aber es ist durchbohrt und ist und hat Striemen. Ja, also doch um unsere Übertretungen willen war er durchbohrt, um unsere Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. By his stripes we are healed. So im Messias von Händel. Und das sieht man genau auf der Matze. Und man muss ja daran denken, der Herr hat ja eine solche Matze genommen während des letzten Passafestes mit den Jüngern und hat aus diesem Brot das Brot des Abendmahls gemacht. Und dann hat er den dritten Kelch, im ganzen Ablauf gab es immer vier Kelche, den dritten Kelch genommen, der heißt in der hebräischen Ordnung Kosbracha, der Kelch der Segnung. Und den hat er zum Abendmahlskelch gemacht. Und der Apostel Paulus in 1. Korinther 10, wenn er über das Abendmahl spricht, sagt er, der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes und so weiter. Also in 1. Korinther 10 wird genau dieser Ausdruck von dem Kelch der Segnung aus dem Judentum übernommen. Ja, und das Brot selber ist also traditionell so gemacht, dass es genau hinweist auf den Durchbohrten und auf den, durch dessen Striemen uns Heilung geworden ist. Lesen wir weiter, Vers 8. Wer liest? Was sage ich 8? Vers 6.
Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen unser aller Schuld.
Ich habe erklärt, wie dieses Kapitel eben heute unter den bekehrten Juden von so großer Bedeutung ist, aber es ist der Fall durch alle Jahrhunderte hindurch. Und dieses Kapitel wird auch eine ganz besondere Bedeutung haben in der Zukunft. Denn wir wissen, dass wenn der Herr Jesus wiederkommen wird in der Zukunft, da wird er auf dem Ölberg erscheinen. Und in Sacharja 12 wird beschrieben, wie das jüdische Volk ihn dann empfangen wird. Ich war in den 3,5 Jahren davor, das wird die große Drangsalzzeit sein, da wird ja der schlimmste Weltkrieg aller Zeiten stattfinden. Und das Ganze wird ausgelöst werden, nach Daniel 11, 40, durch den König des Nordens, der von Norden her Israel völlig überrennen wird. Und in Joel 2 wird gesagt, das Land ist vor dieser Armee wie der Garten Eden. Und da, wenn sie durch ist, ist alles verbrannt. Das ganze Land wird verwüstet werden. Und in Daniel 11 wird auch beschrieben, auf dem Seeweg über dem Mittelmeer wird die Armee kommen und wird alles überrennen. Und Sacharja 13, 8 sagt, dass in dieser Zeit 2/3 der jüdischen Bevölkerung im Land umkommen wird. 1/3 wird in dieser Zeit zur Umkehr kommen und wird den Messias erkennen, der Überrest. Natürlich, wenn man das jetzt auf heutige Verhältnisse übertragen würde, ist es eigentlich ja gewaltig. Heute gibt es weit mehr als 5 Millionen Juden in Israel. Also 1/3 wäre ja schon bald 2 Millionen. Ich meine, wenn wir in der Schweiz sagen könnten, es wird einmal 1/3 der Schweizer errettet werden. Oder 1/3 von Deutschland. Aber eine solche Verheißung gibt es nicht. Für Israel gibt es sie. Und dieser Drittel wird dann, wie Sacharja 12, Vers 10 sagt, auf ihn blicken, den sie durchbohrt haben. Und sie werden über ihn wehklagen. Sie werden erkennen, er war es doch. Und wir haben ihn von Generation zu Generation überliefert. Er ist der Nagua, der Geschlagene. Er ist der, dessen Namen man nicht in den Mund nehmen darf. dabei war er es. Und so werden die dann in diesem Bußgebet, das in Sacharja 12 eben angedeutet wird, werden die Jesaja 53 so wörtlich rezitieren können. Und dann wird auch klar, warum dieses Kapitel zumeist in der Vergangenheitsform geschrieben ist. So dass sie dann beten können: Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unsere Übertretungen willen war er verwundet, um unsere Missetaten willen zerschlagen. Vers 6, wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns an jeder auf seinen Weg. Wir sind alle einen falschen Weg gegangen. Aber jetzt erkennen wir, dass er die Strafe für unsere Ungerechtigkeit auf sich genommen hatte. Ihn hat alles getroffen. Lesen wir Vers 7.
Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut.
Ja, also hier wird nun der Prozess Jesu beschrieben. Er tat seinen Mund nicht auf. In Matthäus 27 ist das so eindrücklich beschrieben. Schlagen wir das auf. Matthäus 27, 59, 26, Vers 59. Da sind wir in der königlichen Säulenhalle im Tempel bei der Sanhedrin-Sitzung. Liest jemand? Bis 62.
Die hohen Priester aber und der ganze Hohe Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu Tode zu bringen. Und sie fanden keins, obwohl viele falsche Zeugen herzutraten. Zuletzt aber traten zwei falsche Zeugen herbei und sprachen: Dieser sagte, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in 3 Tagen ihn wieder aufbauen. Und der hohe Priester stand auf und sprach zu ihm: Antwortest du nichts? Was zeugen diese gegen dich? Jesus aber schwieg.
Ja, das ist das Erstaunliche. Der Herr hat sich überhaupt nicht mehr verteidigt und ist auf diese Vorwürfe überhaupt nicht mehr eingetreten. Warum? Wenn wir die Evangelien lesen, da sehen wir, dass der Herr sehr wohl bei Diskussionen und Auseinandersetzungen, da hat er geantwortet. Und er hat immer die Widersacher widerlegen können. Er hat sie zum Schweigen gebracht. Aber jetzt, bei diesem letzten Prozess, da hat der Herr nicht mehr gesprochen. Und zwar, weil von Anfang an feststand, dass er sterben sollte. Es konnte auch gar nicht mehr gedreht werden. Es ging also gar nicht mehr um die Wahrheit. Es ging nur noch darum, den Prozess durchzuziehen. Und der Herr hat das auf sich genommen, weil er wusste, er muss nach Golgatha gehen. Aber es war auch nicht umkehrbar. Es war ja so, im Talmud wird gesagt, bei Angelegenheiten über Leben und Tod darf man keine Gerichtsverhandlung nachts durchführen. Aber der Herr wurde ja nach der Passafeier, also am Anfang der Nacht, verhaftet. Und die Führer waren darauf aus, dass alles so schnell wie möglich geht, damit nicht irgendein Volksaufstand noch kommen könnte. Und so haben sie sich in Privathäusern, zuerst bei Kaiaphas und bei dem Schwiegervater Annas, versammelt und haben inoffiziell haben sie das ganze Prozedere durchgemacht, aber in ihren Augen war das quasi keine Gerichtsverhandlung. Es war ja ein Privathaus. Aber da war schon alles vorbereitet, wie uns die Evangelien das ja beschreiben. Und dann, sobald die Sonne aufging, gingen sie ins Sinedrium, in den Sanhedrin. Denn mit dem Aufgehen der Sonne durfte man die Gerichtsverhandlung führen. Und die musste so schnell wie möglich durchgezogen werden. Es war ja schon alles durchbesprochen in der Nacht. Und der Herr antwortet nichts mehr. Keine Verteidigung. Und da erfüllt sich eben wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scheren, Er tat seinen Mund nicht auf. Und jetzt kommt ein ganz schwieriger Vers. Liest jemand Vers 8?
Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen.
Ja, also diesen Satz, er ist hinweggenommen worden aus der Angst und dem Gericht. Dieses Hinwegnehmen oder Hinwegreißen, das deutet an, dass er ganz, ganz schnell durch das Gericht hindurchgezogen werden sollte. Es sollte ein kurzen Prozess sein. Er ist hinweg oder hindurchgerissen worden durch Angst und Gericht. Und jetzt kommt die Frage, und wer wird sein Geschlecht aussprechen? Das heißt, wer kann diese Generation von damals beschreiben in ihrer Bosheit, die so dezidiert darauf aus war, er muss sterben? Wer kann das beschreiben? Das ist eine rhetorische Frage. Und dann wird erklärt, denn er wurde abgeschnitten aus dem Lande der Lebendigen. Die haben ihn ermordet. Das war ein Justizmord. Aber dann wird erklärt, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Also Gott spricht, dass er aber nicht aus eigener Schuld stirbt, sondern er nimmt die Schuld des Volkes Israel auf sich. Dieser Satz ist ganz wichtig, um Rashi und Abravanel zu widerlegen, diese Rabbiner im Mittelalter, die gesagt haben, nein, dieses Kapitel spricht nicht vom Messias, sondern von dem Volk Israel. Dann kann man sagen, nein, unmöglich, denn der Leidende hier, der stirbt ja anstelle des Volkes Israel, des Volkes Gottes. Dann kann er nicht das Volk sein. Er stirbt ja für das Volk. Vers 9 haben wir schon besprochen. Eigentlich wäre sein Ende gewesen in der Verbrennung, das Grab der Gesetzlosen, aber er bekam das Grab eines Reichen. Und die Begründung, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Interessant ist, das Wort für Tod ist im Hebräischen im Plural. Also, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinen Toden. Das kann man natürlich nicht übersetzen. Ja? Das ist eine hebräische Ausdrucksweise. Der Plural drückt das Schmerzhafte und Qualvolle der Todesart aus. Aber wenn man das eben als Kommentar hinzufügt, man kann es nicht übersetzen, aber als Kommentar in der Fußnote, dann ist es hilfreich, um das Kapitel noch tiefer zu verstehen. Jetzt liest jemand Vers 10. Ja, also es ist ja jetzt 5 Uhr, wir sollten zum Schluss kommen. Wir werden also nächstes Mal noch die Verse 10 bis 12 behandeln und dann weitergehen in Jesaja. Aber was ich doch noch dazu sagen möchte, ist, die Tatsache in Vers 10 wird gesprochen von dem Schuldopfer, hebräisch Asham. Das ist der Fachausdruck für das Blutopfer in 3. Mose, das für Schuld, die Schaden angerichtet hat, dargebracht werden musste. Also hier haben wir einen Begriff aus dem Opfer, Tieropferdienst des Tempels. Und hier wird erklärt, der Messias, der Knecht Gottes, wird als Ascham, als Schuldopfer sterben. Und da sehen wir, dass also bereits alttestamentlich klar war, dass dieses ganze Opfersystem Israels in der Stiftshütte, dann im ersten Tempel von Salomo und im zweiten Tempel, das ganze Opfersystem wies hin auf den Messias. Schon alttestamentlich konnte man wissen, diese Tieropfer haben in sich selbst keinen Sinn. Das Opfer von Stieren und Böcken kann keine Sünde wegnehmen. Aber es weist eben hin auf das eine Opfer, das einmal der Messias für unsere Schuld bringen sollte. Und so konnten die schon alttestamentlich verstehen, wenn sie im Tempel waren und für ihre Sünden ein stellvertretendes Opfer brachten, das weist hin auf den, der einmal kommen muss. Man muss immer daran denken, wenn man ein Sündopfer brachte oder eben ein Schuldopfer, da musste man als Schuldiger das Opfer, sagen wir, auf die Ziege oder auf das Schaf, da musste man die Hände auf den Kopf des Opfers drücken. Samach heißt nicht nur auflegen, Samach heißt eben aufstützen. Also man übertrug gewissermaßen das ganze Gewicht seiner Person auf das unschuldige Tier. Ein Schaf kann ja nicht sündigen. Also das Tier war unschuldig, aber der Schuldige drückt aus, ich muss mich mit diesem Opfer identifizieren. Und dabei musste man konkret bekennen, was man begangen hat. Und dann sagt 3. Mose, Kapitel 1 bis 7, wird das alles erklärt, dann musste man das Opfertier schächten. Das Blut musste fließen und dadurch bekam man Vergebung. Aber man konnte alttestamentlich schon wissen, mit Jesaja 53, nicht dieses Schaf nimmt meine Schuld weg, sondern es ist nur ein Bild, eine Vorausschau auf den einen, auf den Messias, der einmal kommen würde, um als Opfer sein Leben zu geben. Ja, dann wollen wir an dieser Stelle für heute Schluss machen. In der Pause wurde ich noch gefragt, ob ich vielleicht noch ganz kurz etwas am Ende sagen könnte, aus biblischer Sicht zu diesen Revolutionen in den arabischen Ländern. Ich denke, das interessiert auch solche, die nicht gerade bei den Fragestellern dabei waren. Ganz kurz kann man sagen, das war eigentlich zu erwarten, dass diese Revolutionen kommen mussten. Mich hat es erstaunt, dass die nicht schon längst gekommen sind. Denn 1979, als der Umsturz im Iran kam, war das ganz klar eine Vorzeigerevolution. Alle halb-islamischen Regierungen müssen gestürzt werden und durch wirklich islamische Regierungen ersetzt werden. Der Iran war also das Vorbild für das, was in allen arabischen Ländern kommen sollte. Und dann eine weitere Stufe wäre dann die Eroberung der restlichen Welt für den Islam. Und mich hat eigentlich erstaunt, dass man sehr viel stärker gearbeitet hat in den letzten Jahrzehnten in der Islamisierung der übrigen Welt. Und jetzt kommen diese Revolutionen. Die Masse in den Straßen denkt, jetzt kommt Freiheit und Demokratie und sie hoffen das. Und es ist natürlich ein Glücksspiel für die. Denn in all diesen Staaten sind verschiedene Kräfte am Werk. Und jetzt wird sich zeigen, wer diese instabile Situation ausnutzen kann zu seinen Gunsten. Und die Islamisten, mit Islamisten meine ich die Muslime, die wirklich den Islam 100% ausleben wollen, die sagen sich, das ist jetzt der Moment, wo wir an die Macht kommen können. Und die fürchten die Idee von Demokratie nicht, denn Demokratie ist ideal, um den Islamismus später an die Macht zu bringen. Wie war das? In Gaza sprach man auch von Demokratie. Und dann hat die Hamas die demokratischen Wahlen gewonnen und dann dazu noch geputscht. Ja, und jetzt auf demokratischer Basis haben wir dort ein wirklich islamisches Regime, verbunden mit dem Iran. Und Libanon, das war das einzige christliche Land im arabischen Raum. Also christlich in Anführungsstrichen, Namenschristentum. Aber es war nichtsdestotrotz, und das war schon seit Jahrhunderten ein Dorn in der islamischen Welt. Libanon, ein arabisches Land, und es ist christlich. Aber Libanon war das Zufluchtsland für Christen aus Irak, aus Syrien und so weiter. Immer wenn sie verfolgt wurden, bekamen sie im Libanon Zuflucht. Und im Libanon, im Gebirge, ich war mal da in einer riesigen Höhle drin, in der Höhle, im Gebirge, eine riesige Kirche. Und das war ganz schwierig, da rauf, an sich raufzukommen. Der Libanon war eben das Zufluchtsland für verfolgte Christen. Und es war so, bis zum Bürgerkrieg, das Gesetz verlangte, der Präsident von Libanon muss immer ein Christ sein. Und dann kam dieser verheerende Bürgerkrieg. Und da haben die Christen dort alles verloren. Oder fast alles. Und seither sind die Präsidenten sind Muslime. Also heute sind sie Muslime. Und nun hat die Hezbollah die Macht übernommen. Und das ist wieder ein terroristisches, islamistisches Regime, das direkt mit Hamas im Gaza und mit dem Iran verbunden ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, jetzt hat man eine ganz, ganz schlimme Dreierfront gegen Israel von Islamisten. Und jetzt wäre eben aus deren Sicht Ägypten sehr willkommen. Und in Ägypten spielt die Muslimbruderschaft eine sehr wichtige Rolle. Das ist eine islamische Bewegung, die direkt verbunden ist mit Al-Qaida. Und wenn die nun die Macht übernehmen könnten in dieser Instabilität, das würde genau ihrem Schema entsprechen. Und darum, also, wir sind in einer Zeit, da ist jetzt alles im Ungewissen, wie sich das für die einzelnen Länder entwickelt. Aber gesamthaft muss es so kommen, dass die islamische Welt immer noch mehr Druck macht mit dem Ziel, Israel zu vernichten. Und ich habe ja schon angetönt, diese Prophetie über den König des Nordens, der Israel in der Zukunft noch überrennen wird. In der erfüllten Prophetie war der König des Nordens immer Syrien, aber Großsyrien. Und zwar Libanon, Syrien bis nach Pakistan. Das ist heute alles islamisches Gebiet. Und Pakistan hatte schon längst die Atombombe. Und das ist nach der Prophetie ausstehend. Die große Drangsal wird damit beginnen in der Zukunft, dass der König des Nordens Israel von Norden her überrennen wird. Und dann heißt es in Daniel 11, und Libyen wird in seinem Gefolge sein. Tatsächlich. Und auch Kusch, das ist Sudan. Also Libyen wird in der letzten Phase auf jeden Fall auf dieser Seite stehen, zusammen mit den Leuten, die heute mit den Islamisten verbunden sind. Ja, wollen wir noch beten zum Schluss. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dein Wort haben und wir finden darin dich und deine Herrlichkeit. Wir finden darin bestätigt, dass du wirklich der bist, auf den wir warten mussten. Und wie wunderbar, dass wir dich erkennen durften als den, der alles gut gemacht hat am Kreuz. Danke für dieses vollkommene Opfer, das reicht für jeden, der kommt und seine Schuld dir in Gebet bekennt. Und Herr Jesus, danke, dass dein Wort uns auch unterrichtet über die Zukunft und wir so auch wissen dürfen, alles ist in deiner Hand. Und wir sind nicht irgendwie blindem Schicksal anvertraut. Und auch unser persönliches Leben ist ganz in deiner Hand. Und so möchten wir uns auch für die weitere Zeit und auch für unseren Heimgang jetzt von hier, möchten wir uns dir und deiner Gnade anbefehlen. Amen. Amen.